ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Wir haben unter 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Hallo zusammen zur 11. Folge von im Sportrechtspodcast Liebling Wurstmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt 1 Jahr alt. Wir durften am 29. Mai den ersten Geburtstag feiern. Haben das auch ein bisschen gemacht, haben zumindest einmal angestoßen. Heute freuen wir uns, Dr. Lars Mordziefer von der NADA begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank.
Herr Dr. Mordziefer ist Volljurist. Er ist Geschäftsführer der NADA in Bonn. Und auch Sportrechtler, wie ich gesehen habe. Er hat ein abgeschlossenes Studium an der Uni Hagen im Sportrecht. Und insofern auch in gewisser Weise ein Kollege von uns. Wir sind ja auch alle aktiv im Sportrecht. Er hat promoviert zum Thema Datenschutz im Anti-Doping-Kampf. Und das ist genau das Thema heute auch. Wir wollen uns mit dem Thema Sport, Doping und Datenschutz beschäftigen. Und Herr Dr. Mordziefer arbeitet seit 2008 bei der NADA und ist seit 2011 geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Ja. Und hat viele wichtige Verfahren begleitet in seiner Zeit. Zuletzt Anfang des Jahres in der sogenannten Operation Aderlass hat er ein Verfahren wesentlich mitbetreut, in dem ein Erfurter Arzt zu einer Gefängnisstrafe von fast 5 Jahren verurteilt wurde. Da waren 20 Sportler beteiligt auch in dem ganzen Skandal. Und dazu wird er wahrscheinlich auch noch berichten später. Der Kontakt zu uns kam zustande nach unserer Folge mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württembergs, Dr. Stefan Brink, der ja viele kritische Worte auch zum Thema Anti-Doping-Kampf und Athletenrechte gesagt hat. Und Herr Dr. Mordziefer und die NADA kamen auf uns zu, ob es nicht die Gelegenheit gäbe, in einer weiteren Folge nochmal die andere Sichtweise darzustellen. Und deswegen sind wir hier zusammen. Wir freuen uns auf die Diskussion. Und vor dem Hintergrund wollen wir 3 Themen behandeln. Einmal das sogenannte Adams-System der NADA. Dann das Thema die Datenbank, die es gibt bei der NADA, in der alle gesperrten Sportler auch aufgeführt werden. Ich glaube, NADA Use ist der Name. Und zuletzt wollen wir auch uns dem schwierigen Thema Minderjährige und Doping, Anti-Doping-Kampf widmen. Dann darf ich Sie nochmal begrüßen und vielleicht sagen Sie noch selbst ein paar einleitende Worte, bevor es richtig losgeht.
Ja, vielen Dank, Herr Jakob. Letztlich haben Sie schon alles eingeleitet, mein Werdegang seit 2008 bei der NADA. Und in der Tat, das Thema Datenschutz und Anti-Doping hat mich schon auch aus der juristischen Profession her sehr beschäftigt und auch mit Herrn Dr. Brink, damals noch in seiner Zeit als Referent oder Tätiger beim Landesdatenschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz, haben wir da auch schon die ersten Themen behandelt gemeinsam und es war uns auch immer wichtig. Und deswegen war es uns auch heute nochmal ein Anliegen, dazu zu sprechen, weil der Datenschutz in der Tat ein Thema ist, was wir in Deutschland auch international sehr stark nach vorne gebracht haben in der Anti-Doping-Arbeit. Und deswegen freut es mich einfach, heute ein bisschen zu berichten, auch von der Seite derjenigen, die das täglich machen, in den Verfahren, bei den Dopingkontrollen, in Präventionsveranstaltungen in der Medizin. Das ist einfach mein Anliegen heute noch mal ein bisschen auch aus der Sicht zu berichten und ein paar Sachen noch klarzustellen. Ja.
Schön. Wie kommt es, dass die NADA in Bonn sitzt? Vielleicht könnten Sie zur Institution NADA noch kurz was sagen.
Ja, NADA ist noch nicht so alt, auch wenn das Thema Doping, Anti-Doping ja schon deutlich älter ist. Also da geht es ja bis in die Antike zurück. Die NADA gibt es seit 2002. Hier in Bonn in der Tat gegründet. Man hat sich dafür Bonn entschieden, um tatsächlich auch eine gewisse Unabhängigkeit zu begründen. Berlin zur Politik, Frankfurt vielleicht zum organisierten Sport waren sicherlich auch in der Verlosung. Aber man wollte einen unabhängigen Ort, gleichzeitig ja trotz alledem bestehender Nähe zu sportlichen Einrichtungen. Wir haben die Sporthochschule in Köln, hier ist ein WADA-akkreditiertes, also ein Anti-Doping-Labor beheimatet. Wir haben in Bonn mittlerweile mit dem IPC, ja den größten internationalen Verband in dem paralympischen Sport. Auch die Vereinigung der internationalen der nationalen Anti-Doping-Organisationen sitzt hier in Bonn. Also von daher hat Bonn auch eine gewisse Strahlkraft, was das Thema Anti-Doping und Sport angeht. Und da hatten sich dann die Gründerväter und Mütter gedacht, Bonn auch hier anzusiedeln. Ja, wie gesagt, seit 2002 widmen wir uns dem Thema. Denkbar holpriger Start. Ich glaube, bis 2008, 2009 wusste noch keiner so richtig, wo die NADA richtig hingeht. Sehr viel Ehrenamt. Dann hat man sich aber stark darauf besonnen, professionelle Strukturen einzuführen. Man hat einen hauptamtlichen Vorstand eingesetzt. Die Stiftungssatzung, also eine Stiftung des Privatrechts, ist die NADA tatsächlich so ausgestellt, dass sie operativ stärker wird. Ja, und seit 2011 ist jetzt Frau Dr. Gossmann und ich der geschäftsführende Vorstand mit der Profession. Frau Dr. Gossmann aus dem Bereich der Analytik, wissenschaftlichen Analytik kommend. Und ich bringe so ein bisschen den Bereich des Rechts, des Sportrechts mit ein. Das hat sich jetzt 10 Jahre etabliert. Auch da natürlich waren einige Verfahren dabei, die uns dann auch begleitet haben über die letzten Jahre. Aber ich glaube schon, dass in den letzten Jahren der Stellenwert, und das sehen wir ja auch an Athletenstatements, die uns immer wieder erreichen, durchaus gewachsen ist, dass man mit der grundsätzlichen Arbeit der NADA in Deutschland zufrieden ist, wenngleich man natürlich das Thema Dopingkontrolle, Dopingchancengleichheit international weiterhin kritisch sieht. Und das meines Erachtens auch zum Zurecht.
Mhm. Gibt es auch Verbindung zum Bundeskartellamt in Bonn? Die waren ja jetzt auch wieder in der Presse letzte Woche mit 50+1.
Also wie gesagt, hier sind natürlich in Bonn sind noch viele Bundesinstitute, Bundesorganisationen anhängig. Bonn ist nicht überschaubar von der Größe. Von daher ist es sicherlich klar, dass man die eine oder andere Institution, wenn man auf dem Weg zur Arbeit kommt, durchaus passiert. Aber grundsätzlich ist es für uns hier im Standort zunächst einmal so, dass wir auf unsere Arbeit sich konzentriert wird. Und ja, im Moment gerade das Einzige, was wir sehen, ist ein Impfzentrum in Bonn, was seit einem Jahr in einer dauerhaften Tätigkeit ist und mindestens genauso wichtig ist, was das Thema Testen angeht und Impfen wie die NADA für den Anti-Doping-Bereich.
Und Herr Mortziefer, bevor wir loslegen, nochmal Farbe bekennen. Für welchen Club schlägt Ihr Herz?
Ich komme nicht aus Bonn, sondern ich komme aus Wuppertal. Da hat man dann als Kind, glaube ich, nur 2 Chancen, wenn man Richtung Ruhrgebiet schaut. Einmal blau oder schwarz-gelb. Meine Profession wurde dann irgendwann schwarz-gelb mit den nächsten Jahren. Und dabei ist es dann auch geblieben bis heute.
Sehr gut, sehr gut. Okay, los geht's. Ich darf abgeben an Fabian, der zum ersten Thema überleitet.
Ja, vielen Dank. Ich möchte... Bevor wir nochmal richtig einsteigen, möchte ich kurz nochmal über so ein paar Grundlagen mit Ihnen sprechen. Also wir reden hier über ein Anti-Doping-System, das ja gewissermaßen rechtssetzend durch den WADA-Code geregelt ist. Und vielleicht können Sie da nochmal kurz skizzieren, WADA-Code und die Verbindung oder die Geltung, für wen gilt der überhaupt, wie verbindlich ist das überhaupt, was ist das für eine Form von Rechtsetzung eigentlich? Und ich habe in einem jüngeren Aufsatz von Ihnen gleich zu Beginn gelesen, ich zitiere, der WADA-Code ist eine robuste, ein robustes Regelwerk. Falls Sie sich noch daran erinnern, können Sie uns kurz erklären, was Sie damit meinen?
Ja, ich fange mal vorne an. Wie gesagt, der Welt-Anti-Doping-Code, ein Kodex. Ja, für den Juristen an sich erstmal die Frage, was ist überhaupt der Kodex? Ja, also wenn man da, als ich 2008 angefangen habe, da gab's, war ich mittendrin in einer Reform dieses Regelwerks. 2009 kam ein neues Regelwerk präsentiert. Ich kam von der Uni und ich war mit dem Thema Kodex sportrechtlicher Regelwerke nur ja so entfernt vertraut. Und deswegen war das für mich auch etwas Neues zu sehen, dass ein weltumspannendes Regelwerk, dass man sich auf ein weltumspannendes Regelwerk geeinigt hatte. Also es war erstaunlich und beachtlich zu sehen, dass also wirklich alle Kontinente sich auf ein Regelwerk in der Anti-Doping-Arbeit fokussiert und konzentriert und geeinigt haben, was dann letztlich auch die Maßstäbe gibt für die Sanktionstatbestände, also was ist Doping, definiert in diversen Artikeln und wie wird dieses Doping, wenn es denn festgestellt ist, auch tatsächlich sanktioniert. Und das muss man sich so vorstellen wie eine Pyramide, dass dieses Regelwerk dann im Sportrecht zunächst einmal an der obersten Spitze stand, aber eben keine gesetzliche Regelung darstellt, also nicht automatisch gilt, sondern über die sportspezifischen Regelwerke quasi inkorporiert werden muss, sowohl beim internationalen Verbandswesen. Da geht es etwas leichter, weil wir haben das überwiegende Ein-Platz-Prinzip. Also der internationale Verband gibt die Regeln für die Sportart und die Sportverbände vor, dann eben auch die Anti-Doping-Regeln. In den nationalen Bereich, wenn man sich dann nationale Anti-Doping-Organisationen anguckt, die dann territorial für ein gewisses Gebiet, für ein Land Anti-Doping-Arbeit betreiben, wird das natürlich schon schwieriger. Hier gibt es keinen Automatismus für einen Verband oder einen Sportler, eine Sportlerin, dieses Regelwerk zu befolgen. Man kann es inkorporieren in ein Gesetz, dann hätte man entsprechend ein Anti-Doping-Regelwerk, was automatisch gilt. Aber in Deutschland hat man sich analog dem Prinzip der WADA, auch einer Stiftung des Privatrechts, dazu entschieden, das nationale Anti-Doping-Regelwerk auszugestalten, also den nationalen Anti-Doping-Code, also eine deutsche Fassung des Welt-Anti-Doping-Codes, und diesen dann über zivilrechtliche Verträge, die die NADA mit den Sportfachverbänden schließt, verbindlich zu gestalten. Es sind Gegenseitigkeitsverhältnisse. Einerseits macht die NADA Dopingkontrollen und implementiert die Athletinnen und Athleten in das Dopingkontrollsystem. Und auf der anderen Seite verpflichtet sich der Verband, die Anti-Doping-Regelwerke umzusetzen, sie verbindlich zu gestalten für die Athletinnen und Athleten und entsprechend die Athleten auch dran zu binden. Das so ein bisschen in der Kürze, dieses pyramidisch aufgebaute System des weltumspannenden einheitlichen Regelwerks, runtergebrochen auf einen nationalen Anwendungsbereich.
Und ganz klar ist ja, dass es im internationalen Sport globale Mindeststandards geben muss, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn.
Das war die Idee dahinter. Das war die Grundlage. 1999 wurde die WADA damit auch beauftragt. Hintergrund natürlich die Dopingskandale, insbesondere auch im Radsport in den 90ern, um einfach genau dieses Standardsetting für die Welt auch tatsächlich festzulegen.
Nochmal kurz zur Entstehung des WADA-Codes. Also welche Personen sind daran beteiligt? Wer entscheidet da? Gibt es dort auch Mitspracherechte für die Athleten?
Ja, also die Welt-Anti-Doping-Agentur ist natürlich dann Main Drafter, also Herausgeber dieses Regelwerks. Aber natürlich, auch da muss man sagen, der Prozess, wie eine solche Implementierung und Änderung vor allen Dingen stattfinden, ist auch schon bemerkenswert. Über 4-5 Jahre wird ein sogenanntes Konsultationskonstrukt, eine Konsultationsphase initiiert, bei dem alle Stakeholder, also alle diejenigen, die am Sport und an der Anti-Doping-Arbeit partizipieren, und das sind eben nicht nur die nationalen Anti-Doping-Organisationen oder die Verbände, die internationalen Sportfachverbände, sondern eben auch Veranstalter großer Sportwettbewerbe und die Athletinnen und Athleten, können Eingaben machen, können Vorschläge machen. Die werden dann weltweit zusammengetragen und von der WADA gewertet, gesichtet, in unterschiedlichsten Konstellationen und Gruppen. Ich selber habe bei der letzten Überarbeitung in einer Untergruppe für den Bereich Disziplinarverfahren mitgewirkt. Und ich muss sagen, das ist schon beachtlich, wenn Sie dann in dieser Gruppe sitzen, Tage, Wochen sitzen und sich immer wieder neue Eingaben anhören und versuchen, das dann zusammenzubringen mit Kollegen aus allen Kontinenten, dann muss man schon sagen, ist das ein weltumspannendes Regelwerk, was man selten findet in anderen Bereichen.
Mhm. Jetzt wird dieses Regelwerk oder vor allem auch die Anwendung des Regelwerks in der Praxis kritisiert. Zuletzt in unserer 9. Folge mit Stefan Brink hat er gerade aus der Datenschutzbrille heraus starke Kritik angebracht. Es gibt aber nicht nur Stefan Brink, der das kritisiert hat, sondern auch athletenseitig gibt es sowohl Fürsprecher als auch Kritiker. Die Athleten sind natürlich die Betroffenen dieser Regelung und so nachvollziehbar auch der Gedanke ist, durch ein weltumfassendes, umspannendes Anti-Doping-System, durch ein notwendigerweise auch sehr ausgeklügeltes Anti-Doping-System mehr oder weniger zu verhindern, ausschließen wird man es wohl nicht ganz können, dass im Sport gedopt wird, also im Prinzip im Sport betrogen wird. Ist es jetzt so, dass die Athleten natürlich durch dieses Meldesystem stark belastet werden in ihrer Persönlichkeitssphäre. Das sind die sogenannten Whereabouts, die da vor allem in der Kritik stehen. Das heißt also die Verpflichtungen für Athleten, im Voraus für einen bestimmten Zeitraum mehr oder weniger, ich überspanne es jetzt ein bisschen, den gesamten Tagesablauf, den sie haben, offen zu legen, Zeiten offen zu legen, wo sie erreichbar sind, zur Verfügung zu stehen und es sozusagen in jeder Lebenslage und jederzeit damit rechnen müssen, dass jemand unangemeldet vorbeikommt und dann vor der Tür steht oder gegebenenfalls sogar im Garten ins Schlafzimmer mitkommt, auf die Örtlichkeiten oder wohin auch immer. Da können Sie ja vielleicht auch mal aus Ihrer Erfahrung so ein bisschen was sagen, wie viel daran eigentlich aufgebauschte mehr ist oder inwieweit das doch in der Praxis vorkommt. Um jetzt nochmal den Move zum Datenschutz zu bekommen, also die Datenschützer oder viele Datenschützer sagen, es gibt gemessen an den datenschutzrechtlichen Regelungen, die in Kraft sind, also die Datenschutzgrundverordnung, keine Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten von diesen Sportlern, nämlich sowohl personenbezogene Daten im Hinblick darauf, was sie eigentlich in ihrem Leben so machen, aber eben auch die sogenannten Gesundheitsdaten, die natürlich die entsprechenden Ergebnisse, Dopingergebnisse, Prüfergebnisse betreffen. Und da spielt der Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung eine große Rolle, wonach es eben strikt untersagt ist, solche Gesundheitsdaten zu verwenden. Es sei denn, eine Einwilligung liegt vor oder gibt über eine Öffnungsklausel dort im neuen Absatz 2G, glaube ich, die es ermöglicht, das über ein nationales Gesetz irgendwie noch zu regeln. Da sagen die Datenschützer, Einwilligung kann nicht funktionieren, weil die ist ja gar nicht freiwillig. Der Sportler, der ist ja gezwungen, nach dem Motto friss oder stirb, sich dem Datenschutzkontrollsystem zu unterwerfen. Ansonsten kann er seinen Sport nicht mehr ausüben. Und was die gesetzliche Grundlage angeht, die im deutschen Anti-Doping-Gesetz liegen könnte, sagen viele, das ist ja nicht verfassungsgemäß, weil viel zu unbestimmt geregelt.
Ja, das war jetzt schön die datenschutzrechtliche Perspektive dargestellt.
Gut.
Ja, oder die Vorbehalte.
Ich habe jetzt, genau, ich habe jetzt einfach nur mal die Plattform geben wollen, ganz, ganz wertfrei. Frage, haben die Bedenkenträger, die Datenschutzrechtler dort recht?
Ui, das war jetzt 4 Minuten Frage. Ich muss gucken, dass ich das Ganze in komprimierter Form wiedergebe. Ich fange mal vorne an. Das Thema Whereabouts ist ja so ein bisschen mittendrin. Also wo kommen wir denn her? Was sind Whereabouts? Warum sind sie notwendig? Whereabouts sind deshalb notwendig, weil das Dopingkontrollsystem aus sogenannten Trainings- und Wettkampfkontrollen besteht. Also es geht darum, tatsächlich Athletinnen und Athleten zu testen, regelmäßig zu testen, nicht nur in dem Wettkampf, sondern auch vor allen Dingen außerhalb des Wettkampfs. Im Wettkampf, das ist, glaube ich, erschließt es sich für uns alle, ist es relativ leicht zu testen. Ja, da können wir aus der Zeitung oder aus dem Internet entnehmen, wo ein Wettkampf ist, da kann man einen Kontrolleur hinschicken, kann man sich noch ein bisschen informieren bezüglich der Sportart, wie sie anfängt, wie sie aufgebaut ist, und dann kann man relativ leicht eine Athletin oder einen Athleten kontrollieren. Im Training, also außerhalb dieser Wettkampfsituation, ist es deutlich schwieriger. Also sind sie darauf angewiesen, dass sie Informationen bekommen von demjenigen, den sie kontrollieren wollen. Und das kann unterschiedlich laufen, aber das System ist in erster Linie so, klar, digital, datenbasiert in einer Datenbank, funktioniert so ein bisschen wie ein Outlook-Kalender, dass man dort einträgt, wo man sich eben aufhält. Und da muss man eben sagen, auch das ist jetzt kein Selbstzweck, sondern zu diesem Zweck der Kontrolldurchführung außerhalb des Wettkampfs. Und da ist es halt so, auch das betrifft jetzt nicht 80 Millionen Deutsche, sondern im Endeffekt eine, auch da wieder bemühe ich das Symbol der Pyramide, nach einem pyramidischen System ausgestellter Leistungssportlerinnen und Leistungssportler von bestimmter Sportarten eingeführt, dann in entsprechenden Kategorien. Also wenn ich Berufssportler bin, ich glaube, da sind wir uns einig, im Fußball, im Tennis oder im Eishockey oder auch in bestimmten Einzelsportarten, wenn ich berufsmäßig meinen Sport ausübe Und ich möchte in einem Dopingkontrollsystem dann auch, oder bin in einem Dopingkontrollsystem, dann gehört es ein Stück weit auch zu meinem Tagesablauf dazu. Das kriegen wir auch als Feedback der Athletinnen und Athleten, dass sie da weniger Probleme haben, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Da geht es in erster Linie um die Praktikabilität. Ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es gibt ja auch Alternativprojekte wie Eve's Paradise, ja, die das Ganze auch mit einem entsprechenden Device möglicherweise deutlich einfacher zu handhaben machen. Da gibt's ja wirklich auch alles, die sagen, pflanzen den Chip ein, aber ich möchte es einfach nur nicht mehr in die Tasten hauen müssen am Ende des Tages. Also das sind halt diese Punkte, wo wir sagen, es wurde ein System von der Welt-Anti-Doping-Agentur zur Verfügung gestellt, um auch da wieder diesen globalen Ansatz zu finden, wie kriege ich möglichst die Informationen, die ich brauche, um eine Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs durchzuführen. Das ist mal der Ausgangspunkt zu dem Thema, wo kommen wir her? Und jetzt geht es natürlich klar darum, dass wir sehr, sehr früh, schon 2008, 2009, der WADA in dem Reformprozess des damaligen Regelwerks gesagt haben, ihr braucht Datenschutzregeln. Ihr braucht absolute Datenschutzregeln. Und das war damals auch schon ein klarer Schulterschluss mit den Athletinnen und Athleten hier in Deutschland. Wir brauchen international einheitliche Datenschutzbestimmungen. Damals hat man uns als Deutschland in Europa schon belächelt und in der Welt erst recht. Da hat man immer gesagt, geht doch mal nach Afrika und geht doch mal nach Asien, da kennt man überhaupt keinen Datenschutz. Sehr plakative und sehr platte Argumentation hat uns auch nicht davon abgehalten, selber national Datenschutzregeln voranzubringen, insbesondere mit der Politik und den Sportfachverbänden, aber vor allen Dingen auch international durch entsprechende Gutachten. Wir haben damals einen deutschen ehemaligen Datenschutzbeauftragten in WADA-Gremien geschickt, mit entsprechenden Gutachten ausgestattet. Und das hat dann peu à peu über die Jahre dazu geführt, dass es jetzt dann auch einen internationalen Datenschutzstandard gibt und der jetzt auch seit 3-4 Jahren aus seinem Namen wirklich Rechnung trägt. Da sind jetzt auch aus Europa viele Datenschutzexpertinnen und Experten mit aufgenommen worden, die tatsächlich die Umsetzung auch der Datenschutzgrundverordnung verstärkt in diese Regelwerke reinbringen. Also es hat sich schon extrem was getan. Das war ja der erste Punkt, der mir, als ich das von dem Brink gehört habe, so ein bisschen zu kurz kam. Natürlich einerseits ist das, was wir in Deutschland versuchen, für unsere Athleten und Athleten datenschutzrechtlich einzuführen. Und da haben wir schon sehr, sehr genau drauf geachtet, möglichst im Rahmen dessen, was uns die WADA vorgibt, alles auszureizen. Wir kommen am Ende ja nochmal auf das Thema Minderjährige zu sprechen. Da waren wir zum Beispiel die einzige Organisation, die dort dem Datenschutz Rechnung getragen haben und dann dementsprechend auch einschneidendere Maßnahmen gegenüber dem, was in den ursprünglichen Regeln vorgesehen ist, zugunsten der Athletinnen und Athleten festgelegt haben. Also auch da, wie gesagt, in Deutschland war das der eine Weg und international haben wir uns dort jetzt auch in die Gremien begeben und auch dort in den letzten Jahren durchaus einiges bewegt. Aber natürlich, und das war ja die Frage, wie sieht's aus? Ja, wir machen Pandemie, mal ausgeklammert, grundsätzlich ungefähr 16.000 Proben im Jahr bei 8.000 Athletinnen und Athleten in Deutschland. 16.000 Proben. Da werden Sie immer jemanden finden, der eine Anekdote erzählt, wie eine Kontrolle möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert hat. Das ist ganz, ganz klar. Es ist ein durchaus auch anspruchsvolles Konstrukt dieser Dopingkontrolle vom Aufsuchen des Athleten, vom Treffen, ja, bis hin dann zur Analytik oder zur Abgabe der Probe. Also das sind alles Dinge, die sicherlich damit reinspielen und es wird immer jemanden geben. Und das ist ja dann auch, ja, immer sehr möglicherweise unterhaltsam oder fesselnd, wenn dann einer eine Geschichte erzählen kann, die mit einer Dopingprobe einhergeht.
Nichtsdestotrotz, an der Stelle ganz kurz eine Zwischenfrage. Gibt es einen Unterschied zwischen Mannschaftssportlern und Einzelsportlern?
Grundsätzlich sieht das Regelwerk keinen Unterschied zwischen der Verantwortlichkeit eines Mannschafts- und Einzelsportlers vor. Aber natürlich ist es so, dass Mannschaftssportler möglicherweise durch ihren Teambereich bei den Aufenthalts- und Erreichbarkeitsinformationen kleine Vorteile haben, weil sie möglicherweise durch Mannschafts- und Rahmentrainingspläne leichter zu erreichen sind als ein individueller Leichtathlet, der möglicherweise in der Höhe in Kenia trainiert.
Aber Sie haben auch die Privatadresse von Mats Hummels zum Beispiel.
Wir haben diejenigen, die bei uns im Tesco-System drin sind, da sind die Informationen alle abrufbar, die Athletinnen und Athleten zur Verfügung stellen. Ja. Aber nochmal, wie gesagt, das Thema ist, dass wir jede einzelne Geschichte tatsächlich, die an uns herangetragen wird, jede Kritik und jede Anregung natürlich aufnehmen. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn wir sagen, wenn uns einer sagt, pass mal auf, da bin ich im Ausland, das war ja das Beispiel, in einer Situation gekommen, da habe ich mich absolut unwohl gefühlt. Dann sage ich, dann schreib uns das bitte auf über unsere Kontrolleure, dann werden wir das bei dem internationalen Verband oder bei der Welt-Anti-Doping-Agentur adressieren, was wir schon gemacht haben. Und auch das Gleiche in Deutschland, wenn mit dem Kontrollsystem der NADA nicht einverstanden sich erklärt wird, Was auch passieren kann, wie gesagt, 16.000 Proben, da kann immer was Abweichendes passieren, sind wir dafür zuständig und auch dafür ansprechbar, diese Dinge aufzugreifen. Und ja, wie gesagt, ich kann auch genauso viel Geschichten darüber erzählen, jetzt auch gerade in der Pandemie, wo man sagte, ja, wo ist denn die NADA? Jetzt möchte ich auch mal getestet werden. Ich möchte jetzt wieder dazugehören zum Kontrollsystem. Für mich ist die Kontrolle wichtig, um auch zu zeigen, dass ich sauber bin. Also, ne, dass man auch mal sagt, also, ja, wo ist die Kontrolle denn jetzt? Also, von daher, es ist sicherlich so ein bisschen klar, das polarisiert. Das hatte ich auch eingangs gesagt, das Thema Anti-Doping polarisiert grundsätzlich. Sind wir uns absolut bewusst. Wir wissen auch, dass es vieles nur international zu regeln ist, was wir selbst gar nicht in den Händen halten, versuchen aber natürlich im Sinne der sauberen Sportlerinnen und Sportler das Beste und das entsprechend auch pragmatischste umzusetzen.
Eine Nachfrage nochmal, Sie hatten gerade gesagt, man ist auf Seiten der NADA sehr offen für die Mitteilung über Probleme oder Wahrnehmung, sowohl international als auch national. In den Erklärvideos auf der Homepage der NADA ist das ja auch dargestellt. Es gibt ein Bemerkungsfeld in den Protokollen, was ausgefüllt werden soll. Wenn man sich die Videos anhört an der Stelle, klingt das so ein bisschen, wenn der Sportler da nichts einträgt, könnte er sich danach auch nicht drauf berufen, beziehungsweise er müsste es, wenn, ganz direkt danach machen. Können Sie dazu noch was sagen, wie das so jetzt die Handhabung ist und wie das gemeint ist?
Ich hatte es heute nochmal mit einem Kollegen besprochen. Wie finden Sie den richtigen Ton? Wie finden Sie einmal den Ton einer Klientel, die von 10, 11 Jahren im Jugendbereich, im Turnen, im Schwimmen, im Kartfahren bis hin zu Ende 40, möglicherweise im Bereich des Pferdesports, die Klientel darstellt und in der Mitte wohl irgendwo auf der Strecke zwischen 15 und 25 Jahre alt ist? So, die müssen Sie einerseits erreichen, die wollen wir erreichen, die erreichen wir auch, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch eine Tonalität finden, die das Ganze auch irgendwo verbindlich gestaltet. Und natürlich müssen wir sagen, du kannst dich jederzeit melden, sicher. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du das direkt machst, wenn du das unmittelbar machst, ist es natürlich eben zielgerichteter und besser, als wenn das irgendwann mal nach Wochen, Monaten oder gegebenenfalls Jahren kommt. Das ist deshalb nicht ausgeschlossen. Muss aber natürlich gerade in so kurzen Videos eine gewisse Verbindlichkeit erzeugen. Und deswegen ist das auch der wichtige Punkt. Und da bin ich ja auch bei der Ausführung, das hatten Sie ja nochmal gesagt, zum Thema rechtliche Grundlagen, gerade im Datenschutz. Es ist uns klipp und klar, dass in Deutschland datenschutzrechtliche Regelungen vorrangig sind. Und beim Thema Veröffentlichung in der Datenbank haben wir es ja auch dann gesehen. Für uns ist es wichtig, klare Regelungen zu haben und klare Maßgaben umzusetzen. Denn nochmal, wir müssen den Spagat finden vom Einzelfall, der möglicherweise rechtlich geprüft und rechtlich umgesetzt wird, bis hin zur der Verbindlichkeit für 8.000 Athletinnen und Athleten in unseren Testpools und weit mehr Athletinnen und Athleten, die an Wettkämpfen wöchentlich, monatlich dann teilnehmen. Und da müssen Sie die Verbindlichkeit haben. Ansonsten haben Sie das Problem, dass wenn Sie sagen, ja, ich mache das in dem einen Fall so und in dem anderen Fall ganz anders, das schadet der Glaubwürdigkeit absolut. Und wir wollen natürlich als Institution möglichst als roter Faden Kontinuität und Verlässlichkeit, was das Regelwerk und was dann auch entsprechend die Anti-Doping-Maßnahmen angeht, vermitteln.
Jetzt ist es ja so, also da steckt, ist ja, sehe ich so ein bisschen den Kern des Problems. Also wir sprechen Ihnen ganz gewiss nicht ab, den Wunsch und die Bemühungen dort auch den Bedenken oder den Wünschen der Athleten irgendwie Rechnung zu tragen, aber international stößt man da dann möglicherweise eben an seine Grenzen, weil einfach erstmal ein ganz unterschiedliches Verständnis dazu da ist, wie man dieses Dopingsystem handhaben sollte und das Datenschutzniveau natürlich auch ein völlig anderes ist. Gibt's da irgendeine Richtung, wie man diesen gordischen Knoten aufschlagen könnte? Ich habe jetzt gesehen, dass in der neuen Fassung des WADA-Codes, die seit dem 01.01.2021 gilt, da gibt's nur, glaube ich, nur an einer Stelle gibt's da was zum Thema Datenschutz, und zwar im Hinblick auf die Veröffentlichungspraxis von Dopingergebnissen. Und da ist, glaube ich, jetzt irgendwie so neu geregelt, dass da gesagt wird, es stellt jetzt keine Verletzung des WADA-Codes mehr dar, wenn eine Veröffentlichung eben nicht so stattfindet, wie sie der Code gerne hätte. Wenn das deshalb stattfindet, weil das nationale Recht es nicht anders erlaubt. Widersprechen Sie, wenn ich das jetzt gerade falsch wiedergegeben habe, aber wäre das gegebenenfalls irgendwie ein gangbarer Weg, dass man da sozusagen über den WADA-Code solche Fenster öffnet?
Und da muss man nochmal unterscheiden. Der Welt-Anti-Doping-Code sieht eine sehr, sehr weite Veröffentlichung sogar im Internet vor. Während wir im nationalen Anti-Doping-Code genau die Einschränkung, die Sie ja gerade zitiert haben, vorgenommen haben. Dass wir gesagt haben, also gerade weil wir nationales Recht vorrangig sehen, haben wir es mit eingebracht und dementsprechend ist es dann auch in einer Fußnote in den Welt-Anti-Doping-Code gerutscht. Also da konnten wir uns dann tatsächlich mit einer europäischen Position durchsetzen, indem wir gesagt haben, also Freunde, wenn es in einem Land eine nationale gesetzliche Regelung gibt, dann könnt ihr die durch ein privatrechtliches, auch weltumspannendes Regelwerk nicht aushebeln. Und das war uns ganz, ganz wichtig und wie gesagt, an der Stelle ist es uns halt eben auch gelungen. Es ist nicht nur der Passus im Welt-Anti-Doping-Code. Es gibt einen internationalen Standard. Das muss man sich auch da wiederum vorstellen. Als Ausführungsbestimmung zu dem Anti-Doping-Regelwerk gibt es eben unterschiedliche Spezialregeln. Das gibt es für das Doping-Kontrollsystem, für die Laboranalytik. Die klassischste Ausführungsbestimmung ist die sogenannte Verbotsliste. Da stehen ja die ganzen Substanzen und Methoden drauf, die verboten sind. Und für den Datenschutz gibt es das eben auch mit einem umfassenden Regelwerk zu den datenschutzrechtlichen Mindestanforderungen. Und da werden Sie, wenn Sie das lesen, durchaus vieles wiederfinden, was aus der Datenschutzgrundverordnung aus Europa kommt. Und weil wir einfach schlicht und ergreifend in Europa ja sicherlich den höchsten Datenschutzstandard weltweit haben und der dann aber tatsächlich inkorporiert wird in diese sportrechtlichen Regeln. Ich glaube, es ist noch nicht mal das Problem, dass es in diesen Regeln steht, sondern wie es umgesetzt wird. Das hatten Sie ja zu Recht angesprochen. Theoretisch gilt jetzt in Asien und Afrika das gleiche Datenschutzniveau wie in Europa. Theoretisch. Ob das Ganze tatsächlich dann so umgesetzt wird, das ist wiederum Aufgabe der Welt-Anti-Doping-Agentur im Rahmen der Compliance-Überprüfung, das auch tatsächlich festzustellen. Wir fragen danach, wir monieren das, wenn wir feststellen, dass es möglicherweise an uns herangetragen wird, dass es nicht passiert. Aber auch das ist letztlich nur ein kleiner Teil, den wir beitragen können in diesem weltumspannenden Regelwerk.
Was sagt dann, eine kleine Nachfrage, was sagt dann der Anti-Doping-Chef dazu, dass dadurch möglicherweise deutsche Athleten Nachteile haben oder gibt es diese Nachteile nicht im Wettbewerb, dadurch, dass in Deutschland und Europa die Standards so hoch sind und eingehalten werden und möglicherweise in anderen Teilen der Welt eben nicht? Kann es tatsächlich sein, dass dadurch eine sportliche Wettbewerbsverzerrung eintritt? Das ist die eine Frage. Und die andere, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie die geeignete Rechtsgrundlage in Deutschland und Europa für den Anti-Doping-Kampf datenschutzrechtlich sein könnte, was würden Sie sich wünschen?
Naja, also, dass wir, nicht nur wir, sondern auch, ich mache das nicht nur an der NADA Deutschland fest, sondern es gibt auch sicherlich viele andere NADOs, gerade in Europa, aber auch Amerika, Kanada, Australien, die eine hervorragende Anti-Doping-Arbeit machen und genauso mit ihren Vorschlägen an die WADA heranrücken und sagen, bitte, erhebe doch bitte das Niveau. Das ist das Ziel. Wir wollen ja eine möglichst gut performende Anti-Doping-Arbeit kreieren. Und da muss es doch das Ziel sein, Dinge zu implementieren und umzusetzen und die anderen auf dieses Niveau hier nach oben zu ziehen und sich nicht möglicherweise von einer Mehrzahl von NADOs, die das noch nicht erreichen, runterziehen zu lassen. Und deswegen glaube ich schon, dass es das Ziel sein muss, immer wieder Vorschläge zu machen, wie man das System verbessern kann. Und wenn der Datenschutz dazu beiträgt, dass das ganze System akzeptabler wird und dann auch für die Athletinnen und Athleten nachvollziehbarer, weil ihre Rechte gewahrt werden. Weil das war ja auch das, was Herr Brink explizit herausstellt. Es geht ihm um die Rechte. Mir geht es auch um die Rechte der sauberen Athletinnen und Athleten, klipp und klar. Und deswegen setzen wir uns ja auch dafür ein, dass es letztlich klare Regelungen gibt. Und da wäre ich auch schon bei dem Wunsch. Wir haben im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Anti-Doping-Gesetz gegenüber dem BMI, also Bundesinnenministerium, gegenüber dem Bundesjustizministerium, kann man auch einsehen, die Stellungnahme beim Bundesjustizministerium, klar und deutlich gefordert, nach dem österreichischen Vorbild eine sehr, sehr ausführliche Regelung, datenschutzrechtliche Regelung ins Anti-Doping-Gesetz reinzubringen. Weil ich glaube, das ist das, was ja auch eingangs zitiert wurde, wenn eine gesetzliche Ausnahmeregelung dasteht, ist sowohl der WADA-Code zufrieden als auch Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein, dass wir national und dann, und das sind wir auch dran, über die Europäische Kommission im europäischen Bereich, das Thema Anti-Doping und Datenschutz ein Stück weit höher heben. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen passieren und ist auch schon ein langer Weg, den wir gegangen sind. Aber auch da sind wir uns nicht so schade, weiter dran zu bleiben, um zu schauen, dass das in die Regelwerke sowohl auf europäischer als auch dann auf nationaler Ebene reinkommt.
Die Bedenken, die es zum Datenschutz gibt, die gab es ja auch schon, bevor es jetzt noch eine App gab für das ADAMS-System und die Whereabouts. Und Apps sind ja ohnehin schon, egal was für eine App, ob jetzt irgendwelche privaten oder beruflichen, oft datenschutzrechtlichen Bedenken ausgesetzt. Wie stehen Sie denn jetzt dazu, dass man das Ganze jetzt damit ja auch gewissermaßen noch angreifbarer für Zugriffe von außen macht, wo ja zumindest das ADAMS-System ja auch mal gehackt worden ist, oder Herr Brink sagte häufiger, und dass die App dürfte jetzt ja nur ein weiteres Einfallstor dafür sein. Aber natürlich macht das die Praktikabilität für die Athleten, von der Sie auch sprachen, höher. Das ist ja klar.
Also grundsätzlich. Also wichtig ist natürlich, dass es ein einheitliches Tool gibt. Und wenn die WADA ein einheitliches Tool zur Verfügung stellt, dann ist das grundsätzlich auch erstmal positiv. Weil wenn wir jetzt jeder in jedem Land ein eigenes System haben, stellen Sie sich dann vor, bald sind die Olympischen Spiele, in 43 Tagen geht's los. Hoffentlich, toi toi toi. So, und dann hätten jetzt jede einzelne Nation hätte sein eigenes digitales System, was man dort matchen müsste. Das wäre, glaube ich, Chaos. Ja, das ist nicht machbar. Deswegen ist es gut, wenn die WADA ein System vorrätig hält. Wir waren aber von Anfang an sehr, sehr kritisch eingestellt gegenüber dem System. Nicht nur in der Handhabung im täglichen Betrieb, sondern eben auch aufgrund des Datenschutzes. Ja, wir haben moniert und monieren das bis heute. Was passiert denn mit Daten, die über einen längeren Zeitraum gespeichert werden? Werden die dann irgendwann mal gelöscht? Kann man Athleten tatsächlich nicht mehr dann nach einem gewissen Zeitraum reanimieren, sage ich jetzt mal, was die Daten angeht. Mit der App war es ähnlich. Da haben wir gesagt, sicherlich erleichtert das die Eingabe, aber ist das auch datenschutzsicher? Also von daher war es immer so, dass wir frühzeitig darauf hingewiesen haben. Diesen Einschlenker mit dem Hackerangriff würde ich gerne nochmal relativieren. Ja, es gab einen Zugriff, der uns auch bekannt wurde im Jahr 2016, der aber durch eine Phishing-Situation zustande gekommen ist, in dem ein Passwort eines Zugangsberechtigten aus dem internationalen Sport abgefischt wurde. Also letztlich im Rahmen einer menschlichen Situation dazu führte, dass ein Einfallstor in das System kam. Hackerangriffe, so werden auch von konsultierten Hackergruppen aus dem osteuropäischen Bereich, haben indes keinen Erfolg gehabt. Also das muss man auch nochmal klarstellen. Es macht es nicht besser, wenn auf der anderen Seite Datenschutzvorgaben möglicherweise nicht so beachtet werden, wie wir das in Deutschland kennen oder gewohnt sind. Aber so ganz offenes Scheunentor ist ADAMS nun auch wieder nicht. Und es ist auch nicht die Situation da, dass dort heillos mit Daten hin und her transportiert wird. Also von daher ist es trotz alledem wichtig, dieses System ständig zu überprüfen, ob es denn sicher ist, einerseits praktikabel notwendigerweise und auf der anderen Seite eben auch den datenschutzrechtlichen Grundlagen entspricht.
Gerade, weil wir das Thema App gerade hatten, eine kleine Geschichte. Vor kurzem habe ich die jüngste Folge des Podcasts einfach mal Luppen gehört. Das sind die beiden Großbrüder, die das sehr erfolgreich betreiben. Und da hat sich Toni Kroos darüber beklagt, dass er aus drei Verbandsrichtungen mit Dopingkontrollen beglückt wird, nämlich dem spanischen Verband, weil er bei Real Madrid spielt, der UEFA wegen der Europameisterschaft wahrscheinlich oder Champions League oder so, und dem DFB wegen Nationalmannschaft. Und alle kämen unabgestimmt, also keiner weiß von dem anderen. Und das sei ja dann so ein bisschen Overkill. Warum kommt da nicht nur einer und dann sind sozusagen alle drei Verbände glücklich? Datenschutzhindernis oder Systemfehler?
Ich hoffe weder noch, denn grundsätzlich stemmen wir uns schon ganz gut, insbesondere auch mit der UEFA ab, wenn es darum geht, Sportlerinnen und Sportler, gerade in Bezug auf Deutschland, Champions League Mannschaften auch im Vorfeld von größeren Turnieren entsprechend abgestimmt zu testen. Das gelingt überwiegend schon recht gut, gerade mit der UEFA. Aber eben auch nicht immer. Und dann wäre es das klassische Beispiel. Und mit den nationalen Anti-Doping-Agenturen, gerade in Spanien, Frankreich, Italien, versuchen wir natürlich auch entsprechend unserer Nationalspielerinnen und Spieler Kontakte zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Und in den meisten Fällen gelingt das auch. Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es dann mal so ist. Es sollte nicht sein. Und wir bemühen uns auch tatsächlich darum, da in einer Art Qualitätsmanagement das zu überprüfen und dann auch abzuschaffen, dass nicht morgens der eine kommt, mittags der zweite und abends der dritte und die wollen dann alle das Gleiche. Weil das ist nicht im Sinne des Erfinders, das ist nicht im Sinne der Sache. Da muss ausgetauscht werden, da muss sich abgestimmt werden und ich glaube, da ist dann sicherlich, wenn es dazu kommt, noch Verbesserungsbedarf gegeben.
Weil Sie gerade sagten Qualitätsmanagement, auch da greife ich nochmal zurück auf eine Anmerkung von Stefan Brink aus unserem Podcast damals. Da ging es um den Umstand, dass die nationale Anti-Doping-Agentur oder vielleicht auch viele nationale Anti-Doping-Agenturen für die Ausübung der Kontrollen auf private Dienste zurückgreifen. Ja, und da wurde das so ein bisschen in die Schmuddelecke gestellt. So, das sind ja die Detaillen, die das machen. Und nun stellt man sich dann irgendwie Herren in Trenchcoats vor, die sich auf die Grundstücke schleichen und dann da irgendwie bei den Leuten plötzlich am Frühstückstisch stehen. Wie erfolgt da die Auswahl und gibt es da eben auch so Qualifikationstests oder einfach Vorgaben an die Personen, strikte Regelungen, wie die sich zu verhalten haben? Gibt es da ein Sanktionssystem? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es hat sich da auch in den letzten Jahren vieles getan und deswegen verklappt das so ein bisschen mit der Zeit. Ich will nicht verhehlen, dass es möglicherweise vor 15, 20 Jahren genau diese Situation gab und dass sie möglicherweise eine Konstellation haben, dass der Kontrolleur möglicherweise auch bei einem Athleten auch heute noch wartet und ihn dann, weil er ihn halt regelmäßig kontrolliert oder der Athlet regelmäßig oder die Athletin regelmäßig kontrolliert wird, das Gefühl aufkommt, es flapsig zu sagen, ja, der gehört schon fast zur Familie, der Kontrolleur oder die Kontrolleurin. Aber da muss man klipp und klar sagen, es gibt klare Standards. Wir schreiben diese Kontrollen nach internationalem Vergaberecht aus. Grundlage sind dann mit entsprechenden Kanzleien auch abgestimmte Verträge, Vorgaben, die sich zum einen natürlich an den internationalen Standards der Anti-Doping-Arbeit richten. Wir wollen natürlich, dass die Dopingkontrolle genauso durchgeführt wird, wie sie die WADA vorgegeben hat, mit den entsprechenden Abläufen, Schemata und der Administration dazu. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch geschultes und qualifiziertes und professionelles Personal. Und das kriegen wir dann halt bei denjenigen, die sich auf ein solches Los bewerben. Es gibt nicht so viele Institutionen, die solche Maßnahmen bzw. solche Dienstleistungen anbieten. Und dementsprechend besteht dort aber auch ein gestiegenes Know-how über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das verbessern wir immer. Und da geht es natürlich um Qualitätsmanagement und Erfahrungswerte, aber vor allen Dingen auch um die Professionalität der Durchführung der Dopingkontrollen, sodass wir also genau solche Bilder, die da gezeichnet wurden, absolut vermeiden.
Ja, wir haben es ja schon angesprochen. Ich glaube, es besteht sogar weitgehend Einigkeit, dass das die derzeitige gesetzliche Erlaubnistatbestand in Form des Anti-Doping-Gesetzes durchaus noch Überarbeitungsbedarf hat, dass da eben die Dopingkontrollen noch genauer aufgezeichnet werden. Mich würde jetzt nochmal zurückkommen in zu der Einzelproblematik Adams und die damit einhergehen natürlich massive Einschränkungen und Bloßstellung beziehungsweise des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Sportlers. Also sprich, sich wirklich auf gut Deutsch nackig zu machen und zu sagen, wie der Tagesablauf ist und das über einen sehr langen Zeitraum. Gibt's da, losgelöst von allen anderen datenschutzrechtlichen spannenden Fragen wie Speicherort, sicheres Drittland, Kanada, gibt's da irgendwie Bestrebungen, irgendwie auch Überlegungen, vielleicht auch mal den Zeitraum zu verkürzen, der vorgehalten werden muss, die Präsenz und die Aufenthaltsorte nachzuweisen, dass man da im Rahmen so im Sinne der Verhältnismäßigkeit guckt, welche Kontrolle, wie weit vorausplant müssen, muss der Athlet nachweisen, wo er sich aufhält, was ist wirklich erforderlich, um eine Kontrolle, eine unvorbereitete Kontrolle durchzuführen, die auch Sinn macht.
Ja, natürlich nochmal. Also wir wissen schon, dass wir den Athletinnen und Athleten extrem viel zumuten mit diesem System. Unbestritten. Ja, dann mache ich erstmal einen Punkt und dann eine Gedankenpause und dann aber wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen, zu sagen, es ist kein Selbstzweck, es ist eine gewisse Grundlage, die aber hinterfragt werden muss, logisch. Ja, ganz klar, wie Sie sagen, brauche ich 3 Monate, kann ich vielleicht nicht lieber nur 2 Monate oder 1 Monat? Und wie genau muss er das am Tag angeben? Da sind wir, glaube ich, schon recht weit, denn Änderungen sind jederzeit möglich. Und wir wissen auch, bei jedem, und das ist der Sportler, die Sportlerin nicht anders, können sich Tagesabläufe ändern, gerade jetzt in der Pandemiesituation. Ja, da macht sich ein Timeslot auf, da kann ich wieder auf den Platz. Ja, da muss ich noch einen Test vorher machen, einen PCR-Test oder was auch immer. Dann komme ich zum Trainingsgelände und dann hat sich das doch wieder erledigt, weil der Timeslot weg ist. Dann muss ich das irgendwie in Adams eintragen und da müssen wir auch klar sagen, es ist jetzt nicht das allererste, was ich jetzt denke, wenn mein Training ausfällt, jetzt muss ich das noch in Adams eintragen. Also von daher, man muss sich sicherlich mit diesem System anfreunden, man muss es ein Stück weit adaptieren. Ein schönes Zitat von Heinrich Popov, ja, von ein paralympischer Läufer und Weitspringer, der dann sagte, also durch Adams, ja, habe ich meinen Tagesablauf wieder strukturiert bekommen. Ja, da konnte ich dann wissen, was ich mache und wo ich sein hatte. Das war für ihn sehr gut. Und dann, aber wie gesagt, Auf der anderen Seite sind es auch viele Athletinnen und Athleten, die sagen, hey, das belastet aber schon. Gibt es da nicht etwas anderes? Gibt es da nicht etwas, was dann automatisierter möglicherweise funktioniert, sicherer ist? Und da war ich ja bei dem System Eves und Paradise, was ja vor einigen Jahren durchaus von einem Athleten initiiert, damals Jonas Plass, ja durchaus genau in diese Kerbe zielte, gute Ansätze hatte, von uns unterstützt wurde. Aber am Ende des Tages leider von der WADA-Ethikkommission, warum auch immer, in kurzen Zweizeilen abgelehnt wurde und dann bei
vielleicht, Adams. Das könnten Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ich kenne diesen konkreten Fall nicht. Und dann hätte ich vielleicht noch eine kurze Frage aus Ihrer Erfahrung, wie es eigentlich sein kann, dass es immer wieder zu mehreren versäumten Whereabouts kommt. Ist es aus Ihrer Erfahrung einfach diese Unzuverlässigkeit der Sportler oder steckt dann da schon mehr dahinter oder die Vermutung, dass mehr dahinter steckt, wenn ein Sportler 2 oder 3 Mal hintereinander so ein Whereabout versäumt?
Also ich fange mal hinten an, um dann wieder auf das East Paradise System zum Schluss zu kommen. Also die Zahl derer, die dann ein zweites oder auch ein drittes Meldepflichtversäumnis innerhalb von 12 Monaten, also in diesem relevanten Zeitraum haben, ist sehr, sehr klein. Also ein Strike, wie gesagt, Reinhard Popov sagte es auch, ja, ein Strike, den habe ich auch schon kassiert, ja. Das kann immer mal sein. Passiert. Das kann passieren und ist auch gar nicht schlimm. Das würden wir auch gar nicht als, wie gesagt, wir reden da auch mit Verbänden, die unverständlicherweise schon an einen ersten Strike mögliche Konsequenzen im Kadersystem führen. Da schütteln wir den Kopf und sagen, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wir brauchen ein System des aufgestauten Warnsystems. Ja, einmal ist vielleicht keinmal, aber wir kennen es ja im Fußball auch, da kommt die klare Ansage, beim nächsten Foul gelb. So ist es hier auch. Ja, das nächste Foul wäre dann die gelbe Karte mit den 2 Strikes. Und damit muss ich dann sicher sein, muss gewarnt sein. Also jetzt, spätestens jetzt, muss ich mich mal hinsetzen und mich mit dem System beschäftigen. Und dann muss ich sagen, sowohl bei dem ersten als auch beim zweiten Strike steht unser Ressortrecht jederzeit als Telefonseelsorge, Hotline und Erreichbarkeit per Fax, per WhatsApp oder per Telefon zur Verfügung, um dann auch zu helfen. Also wenn ein Athlet oder ein Trainer sagt, mein Athlet, der kriegt das nicht hin, kann ich ihm helfen? Weil die Athletinnen und Athleten haben wir, das war ja auch auf die Frage gezielt, dass man eben nicht computertechnisch geboren ist oder auch nicht so strukturiert geboren sein kann, alles gut. Ja, das nehmen wir alles in dieses System mit auf. Aber wichtig ist halt dann irgendwann den Schalter umzulegen, das System ordnungsgemäß zu bedienen, mit uns gemeinsam möglicherweise dann diese Dinge einzutragen und zu helfen. Und das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Und die Anzahl, wie gesagt, derer, die das dann bis zum dritten Strike nicht machen, ist ganz, ganz verschwindend gering. Ich glaube, wir hatten mal in den letzten 5 Jahren vielleicht 3, 4 Fälle, die tatsächlich in ein solches Verfahren gehen. Und da muss man dann auch sagen, da muss man hinterfragen, was hätte man anders machen können in diesen 12 Monaten, wie hätte man sich da anders aufstellen können als Athlet oder als Athletin, weil dann droht eben auch eine Sperre von bis zu 2 Jahren und das ist dann schon sehr empfindlich. Ja.
Ja.
Und das andere, nochmal dieses Eves Paradise System, Brink hat es ja auch so ein bisschen angerissen. Da war einfach mal die Idee zu sagen, brauche ich das ganze administrative Einpflegen wie bei Outlook oder kann ich das möglicherweise anders darstellen und dann auch eben datenschutzsicherer machen? Man hat sich ein Konsortium, Fraunhofer-Institut gesucht, private Dienstleister aus dem Datenschutzbereich. Es war eine sehr, sehr gute und an unserer Sicht vielversprechende Möglichkeit, eine Alternative zu bieten. Aber die Welt-Anti-Doping-Agentur muss es eben akkreditieren, anerkennen. Ja? Und da können wir nur einen Vorschlag machen oder da kann ein Anbieter nur einen Vorschlag machen und der wurde abgelehnt. Ja, wir waren sehr enttäuscht, haben es auch nochmal nachgefragt, aber die Ethikkommission hat es scheinbar nicht verstanden, der WADA, wie dieses System funktionieren sollte. Sie sind da von einem Dauertracking ausgegangen, was wir dann auch verneint haben. Das ist nicht so, es ist im Gegenteil. Wir haben ja auch sogar Gutachten oder Einschätzungen von ehemaligen Verfassungsrichtern, wie Fabio, der das auch nochmal klargestellt hatte, dass er durchaus Potenzial in diesem Eves Paradise System sah. Also es war von nach vielen Seiten an abgecheckt und eigentlich gut vorbereitet, aber es kam eben nicht. Und so ist es dann mit vielen Dingen auch, mit Vorschlägen, die man macht, aus Deutschland, aus Europa oder aus anderen Teilen, die dann keinen mehrheitlichen Konsens finden, muss man dann erstmal schauen, wie man mit dem System arbeitet, was da ist. Und das tun wir, ohne aber dabei aufzuhören, weiter zu fragen, ob man dich verbessern kann.
Nochmal einmal anknüpfend an die Frage von Robert auch zur Verhältnismäßigkeit. Also nach meinem Verständnis haben ja die Zeitspannen auch etwas damit zu tun, dass das moderne Doping immer kürzer nachweisbar ist im Vergleich zu früher. Wird mit Mikrodosen gedopt und es ist ja nicht mehr die große EPO-Session wie vielleicht in den 90er Jahren. Aber vor dem Hintergrund, dass die Zyklen kürzer werden, wäre es aus Ihrer Sicht, dann hängt das damit zusammen, dass man dann auch im Sinne der juristischen Verhältnismäßigkeit auch Speicherzyklen und die Angaben, wo man sich befindet, kürzen müsste? Oder sagen Sie, nee, man braucht eine gewisse Länge aus praktischen Gründen schon, damit das System überhaupt laufen kann?
Also wir, und das ist ja ganz klar, die Zweck- und Zielrichtung der Datenerhebung und Verarbeitung muss eben begründet sein in der Dopingkontrolltätigkeit. Und die setzt halt irgendwo an beim Planen einer Dopingkontrolle. Also ich möchte Athlet, Athletin XY zu einem gewissen Zeitpunkt planen und endet und als Zwischenschritt mit der erfolgreich durchgeführten Kontrolle, mit der Analytik und mit dem Ergebnis. Und dann mit der Frage, was für ein Ergebnis war da? War es negativ oder war es positiv? So, und diese Zeitspanne muss ja irgendwo abgedeckt sein, dann auch in der Frage, wie gehe ich mit diesen Dingen, mit diesen Daten um? Natürlich muss man sich immer überlegen, welche Informationen noch mitschwingen in diesem Bereich. Nur das muss natürlich auch aus datenschutzrechtlicher Sicht klipp und klar kommuniziert und festgelegt sein. Ich kann nicht ein Datum oder ein personenbezogenes Datum aufbewahren oder erheben, um möglicherweise in ferner Zukunft zu sagen, aha, diese Information fehlte mir noch, um einen Dopingverstoß zu begründen. Das ist nämlich schwer, weil eigentlich bräuchte man es. Wir haben in der Operation Adern das ja gesehen, dass in dem Jahr 2018, 19 aufgearbeitet wurde, was in den Jahren 2010, 11, 12, 13, 14 passiert ist. So, wenn Sie diese Daten, wenn Sie sagen, ich habe Informationen durch strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen, dass ein Athlet möglicherweise nicht an dem Tag, wo ihr ihn kontrollieren wollt, ganz woanders war, weil er da gerade bei dem Arzt war und sich hat Blut in die Venen pumpen lassen, dann hat das nochmal eine ganz andere Sichtweise auf den Fall, weil Sie hätten diese Informationen dann wahrscheinlich relativ zügig vernichtet, weil Sie sagen, ja, an dem Tag wollte ich sowieso keine Kontrolle machen, deswegen war mir das jetzt an dem Tag egal, ob der jetzt tatsächlich an dem angegebenen Ort war oder eben nicht. Und das ist genau die Krux an der ganzen Thematik. Sie können vielfach erst im Nachgang sehen, welche Informationen zu dem Zeitpunkt der Erhebung möglicherweise wichtig waren. Da wird der Datenschützer sagen, ja, das ist natürlich die Diskussion, die wir mit jedem Vorratsdatenspeicher dieser Welt führen. Und da ist es bei uns eben auch nicht anders. Das ist klipp und klar. Aber es muss halt natürlich sein, dass dieser Zweck des Dopingkontrollsystems im Vordergrund steht und dafür die Informationen da sind. Das haben wir der WADA auch gesagt. Und dann muss die WADA, also als Global Regulator, erweitern, wenn sie sagen will, sie möchte das aber für andere Zwecke darstellen. Und das muss sich dann eben messen lassen und auch daran halten, was dann national und international verhältnismäßig und angemessen ist.
Konkret zu dieser Sache Adalas, hätte es da überhaupt ein Doping-Kontrollsystem gebraucht, um das alles aufzudecken? Weil letztlich gab es ja dann diese Geständnisse und dieses Blutdoping, soweit ich das verstehe, kann man ja sowieso mit Tests nicht nachweisen, weil die Sportler die ihren eigenen Körper als Transportmittel ja verwenden teilweise und Blut abzapfen, wieder reinschieben und so ein ganz eigenes System haben dafür.
Ja, man muss jetzt mal sagen, wie ist es denn überhaupt zu dieser Situation gekommen, dass es da einen Whistleblower gab mit Johannes Dürr, der dann irgendwann auch mal ausgepackt hat und das dann ins Laufen kam und dann auch dann letztlich zu den strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen mit den ja auch wirklich beeindruckenden Bildern der entsprechenden Razzien und Untersuchungsmaßnahmen gegeben hat. Ausgangspunkt war ein positiver Test des Johannes Dürr bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Also ohne eine positive Kontrolle, also ohne die Tatsache, dass Druck auf den Athleten dadurch ausgeübt wurde, dass man ihn des Epo-Dopings überführt hatte, er danach ja in eine Situation kam, wo er sagt, ja, was mache ich jetzt? Und er hat dann noch mal mehr gemacht im Bereich des Dopings, kam ja das Ganze erst zustande bis zu einer Situation 2019, wo es dann entsprechend losging mit der Maßnahme, dass er sich da auch der Öffentlichkeit öffnet. Also von daher ist das Dopingkontrollsystem schon immanent und wichtig für das Auslösen der Skandale. So war es in allen anderen Skandalen letztlich auch. Also Dopingkontrollen sind dafür immer ein mittelbarer oder unmittelbarer Auslöser. Das schon mal vorneweg. Ich gebe Ihnen völlig recht. Das, was dann zutage kam, insbesondere dieses Blutdoping, das hat uns in der Tat, und das habe ich damals auch schon gesagt, und da bleibe ich auch bei, damals sehr stark überrascht. Jetzt eben nicht, weil jetzt wissen wir es, jetzt können wir stärker darauf reagieren, wenngleich es natürlich weiterhin extrem schwer bleibt, Blutdoping in einer solchen Phase vor dem Wettkampf betrieben, gedeckt und entsprechend umgesetzt, bleibt weiterhin schwierig. Weil da sind wir wieder beim Thema Verhältnismäßigkeit. Wir haben dann sehr, sehr schnell gesagt, Okay, ja. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass eine halbe Stunde vor einem Wettkampf der Athlet oder die Athletin nicht abbiegt Richtung Hotelzimmer, sich nach aufs Bett legt und dann schaut, wie kriege ich den Parcours oder die Strecke nochmal gedanklich durch, so wie es vielleicht 9 von 10 machen würden. Und dann einer biegt oder eine biegt rechts ab in ein anderes Hotelzimmer, da wartet der Arzt und pumpt das eigene Blut wieder rein, um dann frisch, fromm, fröhlich, frei in der Argumentation dann an den Start zu gehen.
Brutal. Also wer daran interessiert ist, es gibt eine schöne Podcast-Folge von nun zum Sport von Anfang Januar, wo dieses ganze Verfahren ziemlich gut beschrieben ist, bringe ich in die Shownotes rein. Also echt interessant, aber auch gleichzeitig schockierend.
Genau, und das ist nämlich der Punkt. Und wie gesagt, da haben wir darauf reagiert. Wir haben versucht, dann auch in eine Vorwettkampfphase zu gehen, um dann genau diese Erkenntnisse umzusetzen. Also vor dem Wettkampf eine Probe zu nehmen und nach dem Wettkampf eine, um genau da zu schauen, wird da manipuliert oder wird da nicht manipuliert. Aber ich glaube, ich kann das rhetorisch hier reinstellen, dass ich sage, dass die Athletinnen und Athleten nicht gerade begeistert waren von dieser Aussage. Und zu Recht. Weil man denjenigen, der in der absoluten Tunnelfunktion ist, der sich darauf vorbereitet, jahrelang möglicherweise und sauber darauf vorbereitet, ja, den nimmt man komplett raus aus einer Situation, den verunsichert man, den stellt man möglicherweise in einen Generalverdacht. Und das ist die extreme Krux, die wir haben. Nichtsdestotrotz müssen wir uns damit beschäftigen. Und deswegen sage ich ja, würde uns das heute jetzt nicht mehr überraschen. Und wir versuchen, entsprechende Maßnahmen aufzustellen, um entsprechend da auch Doping zu detektieren. Aber wie gesagt, es ist und bleibt schwierig.
Ja, jetzt spannend ohnehin. Jetzt haben wir die Situation, um zum nächsten Thema ein bisschen überzuleiten. Es gibt den überführten Dopingfall, es gibt eine sportschiedsgerichtliche Verurteilung und da gab es ab 2016, glaube ich, die ist auch hier schon gefallen, der Name, die Datenbank NADA-USE, auf der eben halt endgültige, also sprich wirklich sportschiedsgerichtliche Entscheidungen oder eben auch Doping-Disziplinarverfahren der Sportfachverbände zum Abruf bereitgehalten wurden, öffentlich. Dazu ist die NADA nach dem NADA-Code über den WADA-Code auch entsprechend verpflichtet, also die entsprechenden Verurteilungen dann innerhalb von 20 Tagen nach Rechtskraft dann der Öffentlichkeit darzubringen in Form von Steckbriefen, wo gewisse Informationen, je nachdem, welche Auswahlkriterien man da anklickte in der Datenbank, dann ein Verstoß, welche Substanz zum Beispiel verwendet wurde, was die Sanktion war oder welche Methoden verwendet wurden, um die Gebrauch der verbotenen Substanz, den Gebrauch nachzuweisen. Und der Vorname des Sportlers wurde angegeben plus der abgekürzte Nachname. Und dann ist es, die hier schon öfter angesprochenen Datenschutzbehörden sind auf den Plan getreten, angestoßen durch einen Sportler. Und was dazu führte, dass, ich glaube, muss ich schauen, 2020 die Datenbank erstmal offline genommen wurde. Und gibt auch eine Pressemeldung auch von der NADA auf der Seite. Da würde mich natürlich als erstes interessieren, wie gibt es da Neuigkeiten zum Stand des Verfahrens? Wie positioniert sich die NADA, die ja, wie Sie schon sagten, ja auch selber erhebliche Probleme hat mit der Datenkonformität solcher Veröffentlichungen? Gibt es da Erkenntnisse zum Verfahren und vielleicht von Ihrer Seite noch eine Bewertung, sofern möglich, zu dem Vorwürfen, datenschutzrechtlichen Vorwürfen?
Ja, also es ist ja so, dass dann das letztlich in einem Petitionsverfahren bei den Landesdatenschutzbeauftragten in Nordrhein-Westfalen für die NADA zuständig überprüft wurde, ob und wie weit diese Veröffentlichung rechtmäßig ist. Und da ist dann die vorläufige Einschätzung, das ist der aktuelle Stand, die vorläufige Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten Nordrhein-Westfalen sagt halt dafür, wie ihr es bei der NADA macht mit der öffentlichen Datenbank, so wie Sie es ja gerade beschrieben haben, ist dafür eine Rechtsgrundlage nicht ersichtlich. Weder jetzt im sportspezifischen Regelwerk, noch im Anti-Doping-Gesetz, noch in europäischen oder internationalen Übereinkommen. Das hat uns sehr überrascht, weil wir bis dahin und auch von der Datenschutzbeauftragten dort keine gegenteiligen Auffassungen bekommen haben. Natürlich hat man immer mal wieder die Nase gerümpft, gesagt, ja, schaut mal, dass ihr es verhältnismäßig gestaltet. Nichtsdestotrotz haben wir dann irgendwo eine Situation kreiert mit der Datenbank, weil wir auch sagen, nicht nur, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur das als maßgebliche Voraussetzung ja auch mitbeschreibt, also der WADC sieht diese Veröffentlichung in der Form auch vor, sondern weil wir eben auch sagen, diese Transparenz, diese Öffnung gehört grundsätzlich dazu. Keine Prangerwirkung, keine Stigmatisierung, ganz, ganz wichtig. Das ist nie das Ziel gewesen und wird es auch nicht sein, sondern es soll im Endeffekt ein Informations- und ein Transparenzgebot erfüllt werden. Aber natürlich, klar, wenn der Landesdatenschutzbeauftragte sagt, dafür fehlt euch die Grundlage, war das Erste, was wir gemacht haben, diese Datenbank offline zu stellen und auch Vorschläge zu unterbreiten, wie möglicherweise Alternativen aussehen können. Wenngleich wir sehen, dass eine Online-Veröffentlichung im Jahre 2021 grundsätzlich eigentlich das Maß der Dinge sein sollte. Aber natürlich, es muss rechtssicher bzw. datenschutzkonform sein. Und bislang haben wir da den Knoten noch nicht durchschlagen. Und dementsprechend ist es so, dass im Moment keine einheitliche Veröffentlichung erfolgt. Wir behalten uns weiterhin vor, Pressemitteilungen dann zu machen, wenn eine Person möglicherweise des öffentlichen Lebens tangiert ist, die dann an die andere Schutzmechanismen oder Anforderungen zu stellen sind, als an einen Athleten möglicherweise aus dem Amateurlager. Aber das ist im Moment auch die einzelne Form der öffentlichen Darstellung solcher Entscheidungen. Was weiterhin unberührt bleibt, ist die Information derer, die aus dem WADA-Code berechtigt und verpflichtet sind. Also die nationalen Sportfachverbände, internationalen Sportfachverbände, die WADA. Denn irgendwo muss ja auch klar sein, dass wenn eine Sperre ausgesprochen wurde, dass die auch umgesetzt wird und dass diejenigen, die in dem Kreis derer sind, die mit dieser Person in einen Wettkampf gehen, auch darüber Bescheid wissen. Das ist der Punkt, und der ist auch unbestritten. Das setzen wir auch weiterhin um. Aber es ist jetzt eben nicht mehr so leicht konsumierbar, mit einem Klick auf der Homepage mal zu sagen, ich gucke mal heute nach, was der NADA an aktuellen Fällen ist.
Droht denn der NADA jetzt dadurch Sanktionen von der WADA? Weil normalerweise ist es ja so, wenn man die Pyramide, die Sie auch beschrieben haben, sieht, müssen sich ja eigentlich alle, die nicht ganz oben stehen, immer an das halten. Und der WADA-Code sieht es vor. Sie haben beschrieben, wir müssen eigentlich, wir dürfen jetzt nicht. Wie wirkt sich das dann aus? Werden Sie denn einfach angesprochen als NADA? Und dann wird gesagt, wie war da hier, so geht das nicht, ändert was? Und Sie sagen, ja, wir können nicht. Und damit, da bleibt es bei? Oder droht da der NADA dann in irgendeiner Form etwas?
Also grundsätzlich war es genau so. Wir stehen ja im engen Kontakt mit der WADA regelmäßig. Zu einzelnen Fällen, zu grundsätzlichen Fragen, zu einzelnen Themenbereichen. Und dementsprechend war der Datenschutz auch schon früh, ja, also jetzt nicht erst seit 2019, 20 Thema, sondern ich selber habe ja auch in vielen Datenschutzbereichen bei der WADA mitgearbeitet und auch dieses Thema immer wieder vorgebracht. Nichtsdestotrotz war es halt so, dass ich immer wieder darauf verwies, in Deutschland ist die Situation so und wir müssen uns rechtskonform halten, weil wir sonst in Schadensersatzforderungen oder entsprechenden Bußgeldverfahren laufen und dementsprechend geht es nicht anders. Die WADA hat es bislang akzeptiert, deswegen ja auch diese Öffnungsklausel im neuen Regelwerk durchaus hilfreich für uns. Aber auf der anderen Seite fordere ich natürlich oder fordern wir natürlich auch von den entsprechenden Gesetzgebern klare Auskünfte, dass es eben diese Regelung ist. Weil im Moment ist es nicht so. Im Moment ist es eine Einzelauffassung eines Landesdatenschutzbeauftragten, aber keine rechtliche Grundlage. Er hat das so gewertet aus seiner Sicht. Und da würde ich mir ja wünschen, deswegen, das war ja auch der Wunsch, den ich eben geäußert habe, dass das nochmal klargestellt wird. In die eine oder die andere Richtung. Wir sind da völlig neutral. Wir haben gesagt, wir machen einen Vorschlag, würden uns freuen, wenn der angenommen würde, weil damit hätten wir ein Stück weit mehr Gleichlauf im internationalen Bereich. Österreich hat es, Italien hat es ähnlich. Aber wenn dem nicht so ist, wenn in Deutschland gesagt wird, nein, das will der Gesetzgeber nicht ins Anti-Doping-Gesetz positionieren, er möchte nicht diese Veröffentlichungswirkung, er möchte nicht diese potenzielle Prangerwirkung, dann würde mir das auch genügen, wenn man mir dieses klar und deutlich kommuniziert. Weil dann weiß ich auch, nach außen kann das auf meine Homepage stellen oder können das bei der NADA veröffentlichen und sagen, bitte guck mal hier, alle, die uns kritisieren dafür, dass wir es nicht veröffentlichen, sehe her, in Deutschland möchte man das nicht. In Deutschland sind diese Rechte entsprechend anders zu bewerten und diese Prangerwirkung entsteht nicht. Damit wäre uns auch geholfen und damit wäre auch der WADA gedient.
Ein Problem, ein Vorwurf war ja auch, glaube ich, dass im Rahmen der schiedsgerichtlichen Urteile dann auch starke Einblicke gegeben wurden in das Privatverhalten, also zum Teil bis in die Intimsphäre reichend. Das wird so in der praktischen Ausgestaltung ohnehin jetzt nicht nur unter datenschutzrechtlichen, aber auch vielmehr unter persönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten schwer zu handeln sein, wie ob man da nicht in die Teilanonymisierung oder das wirklich darauf sichtet, was greift jetzt in unverhältnismäßiger Art und Weise im Sinne einer praktischen Konkordanz dann der Rechnung tragend da in die Rechte übermäßig ein, weil eben dann eben vielleicht für das sportgerichtliche Urteil wichtig war, wie das Einkaufsverhalten war und das Freizeitverhalten, aber eben im Rahmen so einer Öffentlichbarmachung dann eben doch eine massive Prangerwirkung damit einhergehen würde. Also ich stelle es mir, ich kenne es ja die Bereiche nicht, ich meine, man hat es ja mit Gerichtsurteilen oder mit der normalen Presseberichterstattung über strafrechtliche Verurteilung. Das ist ja ein quasi nicht in den Griff zu kriegendes Spannungsfeld zwischen zwei Grundrechten, die aufeinander prallen. Also insofern bin ich gespannt, wie das gelöst wird, unabhängig von der schlichten gesetzlichen und der Grundlage und des Erlaubnistatbestandes. Aber das in der, wie weit dann diese Veröffentlichung gehen darf, ohne eben doch zwangsläufig mit einer Prangerwirkung einherzugehen und mit wirklich Eingriffen in die Privatsphäre des Sportlers, das wird spannend.
Ja, dazu hätte ich vielleicht auch noch eine Frage. Wie Sie die Arbeit von investigativen Journalisten in dem Bereich sehen. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Seite, die heißt fußballdoping.de. Ich glaube, die wird von Korrektiv geführt. Und da gab es ja auch schon einige Dokumentationen von Sport Insight. Wie sehen Sie das in dem Bereich? Ich habe teilweise den Eindruck, dass es sozusagen dieser ganzen Sache damit oftmals ein Bärendienst erwiesen wird, weil es nur skandalisiert wird und fast weg von einer sachlichen Auseinandersetzung geleitet wird.
Ja, also es ist natürlich, auch da gibt es zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, das Thema Anti-Doping, wir haben ja jetzt über eine Stunde Teilbereiche nur ganz klein angerissen und das eine oder andere vertieft. Und ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden dann auch sagen, da waren jetzt aber auch viele Sachen dabei, die ich mir dann vielleicht auch noch mal erschließen muss, wenn sie sich dafür interessieren, für diesen Kernbereich Anti-Doping. Also es ist eine unheimlich komplexe Materie. Und das runterzubrechen auf einfache Sachverhalte, auf einfachen Sprech, ist dann schon schwierig, ohne in entsprechende Plattitüden und Grundsätze von den 1980ern oder 1970er Jahren zu verfallen, nach dem Motto, die dopen doch sowieso alle und da fliegen die Pillen. Das ist dann eine Verknappung und eine Verkürzung und eine plakative Darstellung möglicherweise von sehr komplexen Sachverhalten. Das ist natürlich dann in der Tat, wenn das investigativ aufbereitet wird und darauf runtergebrochen wird, oftmals hinderlich. Andererseits, wenn Sie sehen, dass ein Athlet sich in erster Linie der Presse oder einem Journalisten anvertraut, um eine Story klarzumachen, warum auch immer, aber zumindest dann den Stein ins Rollen zu bringen, würde ich mir wünschen, wenn dieser Athlet über eine Whistleblower-Hotline, zum Beispiel bei der NADA, diese Informationen erst den zuständigen Ermittlern erzählt, bevor er damit an die Presse geht. Weil dann kann man natürlich auch noch ganz anders und vielleicht möglicherweise auch zum Schutze dieses Whistleblowers ermitteln und die Sachverhalte ohne große Öffentlichkeitswirkung darstellen. Weil in dem Moment, wo es presseöffentlich wird, ist auch davon auszugehen, dass derjenige, der dopt, auch dann entsprechend vorsichtiger wird, sich zurückzieht und möglicherweise viele Spuren dann wieder kalt werden. Also es ist so ein bisschen zwischen den Stühlen. Viele Sachen sind dadurch angestoßen worden, manche Dinge sind aber auch tatsächlich dadurch verhindert worden. Ja.
Mit der dezente Hinweis auf die Uhr kam ja schon von Ihnen mit der Stunde. Haben Sie noch Zeit und Lust für unser letztes Thema?
Vielleicht gerne, wir machen das zu Ende. Gerne, also ich bin gerne bereit auch noch zu dem letzten Punkt, weil glaube ich leider das Thema Kinder, Minderjährige ist uns auch nochmal wirklich wichtiges, weil wir da ja auch eine Zielgruppe haben, die wir erst an das Thema Leistungssport, aber auch vor allen Dingen das Thema Anti-Doping heranführen und dann nochmal ganz anders sicherlich vorgehen müssen. Und da haben wir auch sicherlich nochmal einen differenzierteren Blick drauf als die WADA.
Genau, damit sprechen Sie es an. Also Herr Brink hatte ja dieses Beispiel, das war auch der Aufhänger, weshalb wir gesagt haben, dieses Thema wollen wir mit Ihnen auch besprechen. Das war eine Kontrolle im Ausland. Eine minderjährige Turnerin war es, glaube ich, die dann von einem älteren Herrn liebevoll an den Schultern gepackt wurde und gesagt habe, wir gehen jetzt mal die Dopingkontrolle machen. Natürlich mit dem Zusatz von ihm auch damals schon, dass das in NADA-Einflussbereich nicht ginge. Aber gerade im Zuge dessen, es gibt ja ein paar Unterschiede zwischen Dopingkontrollen, auch des Ablaufs zwischen minderjährigen und nicht minderjährigen Sportlern für die Frage, wer darf hinzugezogen werden, wer darf wie gucken, gibt es die Sichtkontrolle oder nicht. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen und dann auch gerne schon verbunden mit der Frage, warum die Altersgrenzen, die gezogen worden sind, gerade so gezogen worden sind. Weil das ist jetzt ja nicht zwingend nachvollziehbar, dass man diese Altersgrenzen so setzt. Es sei denn, es gibt da Hintergründe, das würde uns interessieren.
Also ja, also es ist in der Tat so, dass das Thema Minderjährige für uns nochmal eine besondere Bedeutung kriegt. Also so ein Fall, den der Brink da schildert, den wollen wir nicht sehen. Den wollen wir weder in Deutschland haben und den haben wir auch dadurch ausgeschlossen, weil wir zum einen immer nur gleichgeschlechtliche Kontrollen durchführen lassen. Also da würde es niemals passieren, dass ein älterer Herr auf ein junges Mädel zukommt und sagt, wir machen jetzt mal eine Dopingkontrolle. Das ist durch das, was ich eben ja auch geschildert habe, im Bereich der Qualitätsstandards der Kontrolldienstleister absolut ausgeschlossen. Darüber hinaus gilt es eben bei Minderjährigen eben nicht, also gerade bei jungen Minderjährigen nicht alleine irgendwo hinzugehen, sondern immer mit einer Vertrauensperson eine Dopingkontrolle durchzuführen und dann eben abgestuft. Das haben wir in Deutschland festgelegt, da komme ich gleich zu, dann letztlich auch die Sichtkontrolle entweder gar nicht durchzuführen oder dann nur, wenn diese Vertrauensperson dabei ist und das ordnungsgemäß bezeugen kann, dass das ordnungsgemäß und ohne unangenehme Situationen für den Minderjährigen, für die Minderjährige abläuft. Und das fordern wir natürlich dann auch, diese Standards eindeutig in der Welt auch umzusetzen. Und da werden wir dann wirklich auch sehr allergisch, wenn sich da tatsächlich solche Sachverhalte an uns herangetragen werden. Da würden wir dann auch entsprechend handeln, unmittelbar und das entsprechend bei der WADA proklamieren. Wir haben daraufhin auch gerade in den Anfängen gesagt, wo können wir möglicherweise in den Kontrollablauf nationale Standards setzen, ohne international gegen geltendes WADA-Recht zu verstoßen. Und da haben wir uns halt angeschaut, wie der Minderjährige definiert ist und wo der herkommt. Für die WADA ist ein Athlet und da ist der WADA erstmal egal, ob der Athlet 10 Jahre ist und schon oder 12 Jahre und im Bereich Turnen schon einen Leistungsstatus erreicht, den man möglicherweise im Tischtennis erst mit Mitte 20 erreicht. Die WADA sagt, Athlet ist Athlet und wer in diesem Athletensystem drin ist, wird wie ein Athlet behandelt und kann dementsprechend Dopingverstöße begehen. Soweit, zumindest in einem gewissen Bereich nachvollziehbar, aber natürlich, wir haben ja die ganze Zeit darüber geredet, geltendes Recht, insbesondere hier der Schutz des Minderjährigen, in erster Linie ausgeklammert und ausgeblendet. Und da haben wir gesagt, das geht nicht, nein, das funktioniert nicht. Auch das bisschen, was jetzt noch an möglicher Vertrauensperson jetzt hinzugezogen wird, reicht uns nicht aus. Wir sagen klipp und klar, alles, was unter 16 ist, ist für uns, egal ob jetzt schon Leistungsturner, Leistungsschwimmer oder eben noch Nachwuchs, Leichtathlet, Leichtathletin, schützenswert. Und ohne Wenn und Aber wird dort keine Sichtkontrolle durchgeführt. Zwischen 16 und 18 sah das für uns aus den Erfahrungswerten, die wir haben, auch mit den Testpool-Zugehörigkeiten schon ein wenig anders an. Ja, wir stellen natürlich auch im deutschen Recht fest, dass durch einen gewissen Reifegrad, durch eine gewisse Reflexion durchaus auch mehr Eigenständigkeit bei den Personen dann auch entsprechend gegeben wird. Und das wollten wir dadurch zum Ausdruck bringen, was wir auch sagen. Ja, Sichtkontrolle nach wie vor kritisch und dann bitte auch nur dann, wenn eine Vertrauensperson mit dabei ist und das tatsächlich in dieser Situation, Konstellation für denjenigen, für diejenige Minderjährige überschaubar ist. Und das war dann für uns dieser Dreiklang der Abgrenzung ab 18 dann dementsprechend auch analog zu dem, was wir dann auch kennen aus den gesetzlichen Regelungen, durchaus die volle Geschäftsfähigkeit und volle Fähigkeit, dann auch hier die klaren Regeln, die WADA aufsetzt, dann auch umzusetzen.
Ich hatte auch gelesen in den Factsheets, die es ja auf der NADA-Seite gibt, gibt es ja verschiedene Fassungen, dass ja auch sich mit der Problematik der Einwilligungsfähigkeit im weitesten Sinne, nenne ich es jetzt mal, befasst werden muss. Also können Minderjährige einwilligen in die Probe? Ja, nein. Machen das die Eltern zum Beispiel durch die Bestätigung der Anmeldung bei Sportveranstaltungen? Das war ein Punkt. Macht es der Trainer, die Trainerin? Können Sie da noch einmal kurz die sozusagen berichten, was da der häufigste Fall ist und wie Sie das dann bewerten?
Ja, wichtig ist, dass wir natürlich auch in dem ganzheitlichen Präventionsansatz bei minderjährigen Athletinnen und Athleten die Eltern frühzeitig mit einbinden. Das wollen wir über die Verbände tun, weil wir natürlich da auch nur mittelbar Zugriff haben. Aber das sagen wir von vornherein. Also wenn es darum geht, minderjährige Sportlerinnen und Sportler in das System zu bringen, dann bitte aufgeklärt, die Eltern mit einzubeziehen und möglichst frühzeitig vollumfänglich auch über die Auswirkungen einer Dopingkontrolle zu berichten. Denn wir haben immer mal wieder Situationen, wo dann Elternteile bei einer Dopingkontrolle, gerade wenn es um eine Trainingskontrolle geht, sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht für meine Tochter, für meinen Sohn. Die Konsequenz ist natürlich, dass die Tochter oder der Sohn möglicherweise damit gegen Antidopingregeln verstößt. So ist das Regelwerk erstmal aufgesetzt. Und dementsprechend müssen wir von vornherein aufklären, sodass also möglichst frühzeitig die Einwilligung der Eltern vorliegt. Übrigens auch beider Erziehungsberechtigter, sofern das tatsächlich vorliegt, damit wir da auch wirklich sicher sind, dass da kein Dissens entsteht, dass da keine Unklarheiten bestehen und wir möglichst am Ende, das ist die, ja, Idealsituation, durch Prävention den ersten Herangehensweg an das Anti-Doping-System haben und eben nicht durch eine überraschende Kontrolle, die dann unangenehm ist oder möglicherweise viele Fragen aufwirft und Unsicherheit verursacht.
Und rein jetzt aus rechtlicher Sicht der NADA, genau der Fall, den Sie gerade geschildert haben, es kommt zu einer Trainingskontrolle und eine der Eltern oder beide Eltern sagen nein. Was passiert dann aus NADA-Sicht? Können Sie sozusagen den Ablauf einmal schildern?
Ja, grundsätzlich wäre das jetzt erstmal eine Weigerung, eine Dopingkontrolle nach ordnungsgemäßer Aufforderung durchzuführen. Da ist, wie gesagt, das WADA-Regelwerk steht drüber, Athlet ist Athlet. Und man würde dann in ein entsprechendes sportrechtliches Disziplinarverfahren gehen und dann zu werten haben, auch durch einen unabhängigen Schiedsrichter, unabhängige Schiedsrichterin, inwieweit diese Einwilligungswirkung oder eben nicht erteilte Einwilligung fortwirkt, auch auf die Tatsache, dass die Dopingkontrolle hier verweigert werden konnte. Ja, aber da auch gibt es mittlerweile internationale Rechtsprechung, die das sehr, sehr kritisch beziehungsweise sehr, sehr klar sieht zu Lasten des Athleten, der Athletin, insbesondere CAS-Rechtsprechung. Wenngleich wir auch sagen müssen, wie gesagt, wenn die Einwilligung nicht da ist, fehlt die Rechtsgrundlage, gerade bei Minderjährigen extrem. Und wir würden dann eher davon abraten zu sagen, okay, dann will ich jetzt diese Kontrolle auch nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen, sondern dann müssen wir schauen, wie wir, wie gesagt, mit dem Präventionsansatz nochmal stärker rankommen. Aber die Verpflichtung, grundsätzlich solche Verfahren zu verfolgen, ergibt sich dann aus dem WADA und dann letztlich aus dem NADA-Code, ja.
Es gibt ja eine, bei der Bewertung der Tests oder möglicherweise auch der Häufigkeit der Tests, dem liegt ja eine Einteilung der Athleten zugrunde in verschiedene Testpools. Also je nachdem, jetzt vielleicht ganz, ganz plakativ gesagt, je besser der Athlet, desto strenger wird vielleicht drauf geschaut. Und dann gibt's ja auch diese Risikogruppeneinteilung, also je nach Sportart, bei der Doping ganz besonders viel bringt, hohe Risikogruppe, Sportarten, bei denen es eher wenig bringt, nach der Erfahrung weniger Risikogruppen. Sortiert sich der Minderjährige da irgendwie besonders ein oder gilt da auch Athlet ist Athlet?
Also natürlich gucken wir uns an, wie das Leistungsniveau eines Sportlers oder Sportlerin ist. Zunächst auch mal erstmal von der Sportart kommend und dann auch erstmal unabhängig vom Alter. Aber natürlich schaut man sich schon an, ob man die Chance nicht hat, einen jüngeren Sportler, eine jüngere Sportlerin zunächst behutsam an das System heranzuführen. Nochmal, auch da ist der Ansatz pyramidisch, dass man eher über einen allgemeinen Testpool an eine allgemeine Situation heranführt, die dann in erster Linie Trainingslagerkontrollen, also im Umfeld bekannter Strukturen und Situationen dann entsprechend testet und dann erst in eine Situation kommt, im nationalen Testpool oder im Registers, also in diesem internationalen Testpool, wo dann auch tatsächlich Adams bedient werden muss, eine Stunde angegeben werden muss und wo man dann schon sieht, dass es in diesen Leistungsfokus kommt. Und da schauen wir schon an und da sind sehr, sehr wenig Minderjährige und wenn, dann sind die gerade auf dem Sprung, dann auch tatsächlich volljährig zu werden.
Sehr schön. Ich durfte die Einleitung machen. Ich darf dann auch noch meine Schlussfragen stellen, wenn ihr gestattet. Ich habe da noch was aufgeschrieben. Haben Sie noch ein paar Minuten?
Ja.
Ja, wunderbar. Zum einen können Sie jetzt noch mal sagen, wie Sie das sehen?
Ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde die Chance gehabt und ich sehe das ja auch an Ihren Reaktionen teilweise, dass vieles dann deutlich auch klarer wurde, ein wenig von der anderen Seite beleuchtet wurde. Ja. Ich weiß auch ganz klar, dass, wie gesagt, da bleibe ich bei, das System polarisiert, Anti-Doping polarisiert, aber wir haben jetzt auch gesehen, gerade in Pandemiezeiten, dass es durchaus wichtig war, Kontinuität zu haben, auch möglichst international Chancengleichheit darzustellen. Natürlich, aus einer datenschutzrechtlichen Sicht wird man das immer anders betrachten, wird man immer eine klare Fokussierung auf die datenschutzrechtlichen Normen haben. Es hätte mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre.
Ja, manchmal muss man auch Widersprüche einfach aushalten, nicht wahr?
Ich glaube auch, dass Herr Brink vieles nicht eins zu eins unterschreiben würde, was ich heute Abend gesagt habe, aber auch da nehme ich mir jetzt einfach mal raus, diesen Standpunkt für die Anti-Doping-Arbeit in Deutschland so auch proklamieren zu dürfen, weil es eben aus einem internationalen System kommt, weil wir aber trotz alledem regelmäßig hinterfragen und schauen, wie dieses System adäquater und zielgruppenorientierter für saubere Sportlerinnen und Sportler gestaltet werden kann. Ich denke, das ist jetzt rausgekommen und dementsprechend, glaube ich, kann man es so ganz gut nebeneinander stehen lassen und wie gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich dann durchaus Meinungsbild machen, ob sie auf der einen Seite, auf der anderen Seite oder im besten Falle irgendwo dazwischen stehen und sagen, ja, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, was der eine gesagt hat, aber das, was der andere sagt, ist auch okay.
Ja, ja. Noch zwei ganz spezifische Fragen. wenn Sie jetzt, ich nehme mal an, für Sie ist jetzt innerhalb der WADA dieses Thema Kronzeugenregelung, die aufsetzt auf das Hinweisgebersystem, das wichtigste Thema, wenn Sie das vielleicht noch abschließend sagen können. Und dann ist für Sie eigentlich das Thema E-Sport auch relevant? Das wäre dann sozusagen das Schlusswort.
Das ist sehr schön. Also Kronzeugenregelung, ja, ganz klar. Also wir haben ja gesehen, aus diesen Situationen wollen wir in der Anti-Doping-Arbeit und insbesondere in der gesetzlichen Strafverfolgung Anreize schaffen, tatsächlich in erster Linie mit den Strafverfolgungsbehörden oder mit den Anti-Doping-Organisationen zu sprechen. Und dafür ist es elementar gewesen, dass sowohl im Sportrecht als auch im Strafrecht diese Regelungen nochmal klarer herausgestellt und unterstützt werden. Ich freue mich daher, dass der Gesetzgeber in Kürze dann auch diese Ergänzung zum Anti-Doping-Gesetz aufnimmt, wenngleich ich natürlich, das habe ich gesagt, mir durchaus gewünscht hätte, dass das eine oder andere, was wir zum Thema Datenschutz oder dann auch entsprechend vorgetragen haben, auch noch mit reinkommt in so eine Novellierung oder Überarbeitung des Anti-Doping-Gesetzes. Aber wie gesagt, ganz wichtige...
Ist es für Sie nur ein gradueller Unterschied oder ein qualitativer Unterschied, richtig nochmal?
Die Kronzeugenregelung.
Ja?
Ist schon ein deutliches Signal. Das gab es so in der Form nicht im Anti-Doping-Gesetz und auch in der sportrechtlichen Situation ist es natürlich schwierig. Wie wollen Sie jemandem die Möglichkeit geben, in einem geschützten Raum etwas zu sagen, wenn er tatsächlich wieder ins System zurück möchte? So, also das ist im Strafrecht möglicherweise einfacher zu sagen, wenn du nicht wieder zurück willst. Es geht dir nur um die Reduktion der Strafe. Können wir dir eher helfen, als wenn wir jetzt im Sport jemanden haben, der sagt, also 4 Jahre Sperre ist ein bisschen viel, aber ich erzähle dir, ich war bei dem Arzt, bei der Apotheke und der Mannschaftsarzt hat mir das Zeug dann aufs Hotelzimmer gebracht. Wenn man danach sagt, okay, wir reduzieren deine Sperre auf möglicherweise ein halbes Jahr oder noch weniger und der tritt dann wieder in die Pedale, ist auf der Tatanbahn, auf dem Platz oder in der Halle, wird man sich auch fragen, wie ist er dazu gekommen? Und irgendwann wird es dann durchsickern, nicht am Anfang, sondern später. Und dann ist natürlich die Repressalien-Situation klar da. Also von daher muss man schauen, wie es ineinander spielt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass durch die strafrechtliche Komponente nochmal ein Schwung auch in die sportrechtliche Grundsatzregelung kommt. Also von daher ist es schon essentiell. Ja. Mhm. Und der letzte Punkt, E-Sports, ja, ganz spannendes Feld. Und wir haben uns im Gegensatz zu anderen Playern des Sports frühzeitig dazu bekannt, dass wir sagen, also wir waren bei der ESL One in Cologne, wir haben uns das angeschaut und wir haben gesagt, das geht über das typische Daddeln, was wir so vielleicht noch aus der Kindheit kennen, deutlich hinaus. Deutlich hinaus. Es ist Leistungssport, es ist Leistung, die gebracht wird, es ist genau der gleiche Druck da, es ist genau die gleiche Konstellation da, die ich in anderen Sportarten auch habe. Die Hallen waren voll, es wird international gerade online dargestellt und wenn man sich darauf zurückzieht, dass man sagt, es ist vielleicht nicht so organisiert, wie der typische Sport, wie man das kennt, mit einem Verband und einem Verein und entsprechender Infrastruktur, da muss ich sagen, reicht mir das nicht aus, um es entsprechend in eine andere Ecke zu bringen. Von daher war das von uns von vornherein auch klar, dass wenn es so akzeptiert wird von uns, wir auch klar sagen, wir gehen mit präventiven Konzepten auch Richtung E-Sports, was das Thema Anti-Doping angeht, weil wir haben auch gesehen, dass das Thema Cheating nicht nur das digitale Cheating etwas ist, was von Relevanz ist, sondern eben auch die Aufmerksamkeit des Spielers oder der Spielerin vor dem Controller und vor dem Gamepad. Also von daher war es das für uns auch am Anfang schon wichtig. Es ist natürlich schwierig, in der Tat diese Community dann an das Regelwerk zu binden. Wir haben da in der Tat mit Präventionsmaßnahmen, mit Standeinsätzen gearbeitet, um einfach das Thema so ein bisschen zu sensibilisieren. Und das machen wir auch lose, latent weiterhin, wenngleich wir auch sehen, dass die ersten Regelwerke sich ja auch schon in die Richtung geändert haben, dass also Anti-Doping-Tests gemacht werden, gerade in den sportspezifischen Spielen, fußballspezifischen Spielen wird das schon mitgedacht und das finden wir gut.
Wunderbar, also besser kann das Schlusswort gar nicht sein.
Nee, das ist auch mal eine Aussage. E-Sport ist Leistungssport. Ne?
So ist es.
Berufene Munde.
Ja, wir sind durch. Wir sollen Sie auch ganz lieb grüßen von dem Kollegen Thomas Krumrei, der ja mal bei Ihnen gearbeitet hat. Mit dem hatten wir vor kurzem gesprochen. Der ist vielleicht auch mal zu Gast bei passender Gelegenheit. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mir hat's wieder extrem gut gefallen. Extrem spannendes Thema. Wir gehen nicht in die Sommerpause. Wir machen Ende nächsten Monat noch eine Sonderfolge, wenn alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Alle Informationen packen wir wieder in unsere Shownotes. Und ja, wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, alles Gute und vielleicht bis bald mal.
Ja, vielen Dank.
Tschüss, Herr Dr. Mauerziefer.
Alles Gute.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
wir wünschen euch einen schönen Sommer und eine schöne Europameisterschaft. Liebling Bosmann sagt tschüss. Ihr könnt uns finden auf Twitter unter @liebling_bosmann und jeden einzelnen von uns unter
Robert Golz,
R. A. Winke,
F. Reinholz.
Na, und ich bin der Sportanwalt. Bis bald und macht's gut.
Adieu.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.